Wir schreiben den 26. Mai 1999. Bayern München spielt im Champions League-Finale gegen Manchester United und führt bis zur 90. Minute mit 1:0. Für diejenigen, die sich im Fußball nicht so gut auskennen, sei gesagt, das Champions League-Finale ist das wichtigste Spiel für eine Vereinsmannschaft und ein Spiel dauert nur 90 Minuten. Und sie führen in der 90. Minute immer noch mit 1:0. Aber dann passiert aus bayerischer Sicht etwas Tragisches. In den letzten Sekunden des Spiels schießt Manchester 2 Tore und Bayern verliert brutal mit 1:2. In den letzten Sekunden den Sieg verfehlt. Dabei war der Sieg so nah dran. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist nur Fußball, oder? Ich meine, worum geht's? Es geht um Finanzen und es geht um Ruhm. Viel tragischer ist es, wenn ein Mensch die Rettung Christi verfehlt, obwohl seine Rettung eigentlich so nah war. Und genau das ist mein Predigtthema heute Morgen. Es lautet, verfehlt und doch so nah. Ich mache weiter in meiner Predigtreihe zum Römerbrief. Und wir haben uns beim letzten Mal die göttliche Seite der Errettung angeschaut. Vielleicht könnt ihr euch noch an diese Medaille erinnern. Die Errettung hat 2 Seiten, eine göttliche Seite und eine menschliche Seite. Auf der einen Seite der Medaille steht Gottes Souveränität oder seine Erwählung. Auf der anderen Seite steht die menschliche Verantwortung und die besteht darin, dass der Mensch glauben muss. In der letzten Predigt ging es um die Seite, heute geht es um diese Seite, um die menschliche Verantwortung, das Heilsangebot, was Gott dem Sünder macht, im Glauben anzunehmen. In Römer 9 haben wir gesehen, da gibt es ein gewisses Dilemma, da gibt es ein gewisses Spannungsfeld, das besteht darin, dass viele Juden zur Zeit von Paulus das Evangelium nicht angenommen haben. Dabei sind sie Gottes erwähltes Volk und dementsprechend entsteht die Frage, war Gott nicht fähig, sein Volk zu retten? Oder hat er seine Verheißung, die er seinem Volk gegeben hat, rückgängig gemacht? Und in Römer 9 verteidigt Paulus das Evangelium und sagt, Gott führt seinen Plan aus. Er führt ihn aus mit einem Überrest von Israel. Und jetzt schauen wir uns die menschliche Seite an, die darin besteht, dass Israel die Gerechtigkeit Gottes verfehlt hat. Und das ist mein erster Punkt heute, die Tragödie Gerechtigkeit verfehlt. Wir schauen uns zunächst einmal noch ein paar Verse in Kapitel 9 an und sind dann aber schwerpunktmäßig heute in Kapitel 10, 30 und 31. Was wollen wir nun sagen? Dass die Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, Gerechtigkeit erlangt haben. Eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Israel aber, das einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebte, ist nicht zum Gesetz gelangt. Paulus sagt, Juden und Heiden haben unterschiedlich auf das Evangelium reagiert. Die Heiden, das haben wir in Römer 1 gesehen, die haben gar nicht nach Gott gefragt. Die haben nie in ihrem Leben wahrscheinlich auch nur ein Gedanke daran verloren, den Gott Israels zu gefallen. Das war die Vergangenheit der Heiden. Und Paulus sagt, diese Heiden haben Gerechtigkeit erlangt durch den Glauben. Das ist etwas, was Paulus in Römer 3 und 4 noch einmal deutlicher darlegt. Gott spricht den Sünder gerecht. Er erklärt dem Sünder, du bist gerecht. Einfach nur deswegen, weil er sein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt hat. Jesus ist der Einzige, der das Gesetz völlig gehalten hat, der Gottes gerechten Maßstab vollkommen erfüllt hat, der einzige Mensch, der das geschafft hat und zugleich Gott war, Jesus Christus. Und dann ist er am Kreuz gegangen und in dem Moment, wo wir daran glauben und Jesus unser Leben anvertrauen, nicht auf unsere Gerechtigkeit bauen, sondern auf seine, rechnet Gott uns die Gerechtigkeit Christi an, durch den Glauben. Und das haben die Heiden erlebt. Aber was ist mit Israel? Vers 31 beginnt mit den Worten, Israel aber. Israel hat anders reagiert. Das jüdische Volk hat sich bemüht, das Gesetz zu halten und durch das Gesetz eine Gerechtigkeit zu bekommen. Das Problem ist, sie haben sich nicht an das Gesetz gehalten. Römer 2 lässt grüßen. Sie konnten es auch gar nicht. Und auf diese Weise haben sie Gottes Maßstab. Und Gottes Maßstab ist immer seine eigene Gerechtigkeit. 100% heilig. Diesen Maßstab haben sie verfehlt. Warum? Vers 32. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern als aus Werken geschah. Gottes Gerechtigkeit, und das hat Dave gerade schon gesagt, kann man nicht durch Werke erarbeiten, man kann sie nur geschenkt bekommen. Einige von euch wissen vielleicht, dass ich mich Hausbesitzer nennen darf, aber viele kennen die Geschichte dahinter nicht. Das Haus stand zum Verkauf im Internet und mein Vater hat sich entschieden, dieses Haus zu kaufen für uns. Und der Gedanke war, dass wir das über einen Mietkauf nach und nach bei ihm abzahlen. Daraufhin habe ich einen Finanzierungsplan gemacht für uns als Familie und ich habe festgestellt, ich werde diesen Betrag bis zu meinem Lebensende nicht aufbringen können. Ich kann es nicht abzahlen. Und eines Tages kam mein Vater irgendwann auf mich zu und sagt: André, ich möchte dir dieses Haus schenken. Wir fahren zum Notar, wir machen einen Schenkungsvertrag und dann gehört dieses Haus rechtmäßig dir. Schaut mal, ich konnte nichts erarbeiten. Ich konnte es nur als Geschenk annehmen und dann war es meins. Genauso ist es mit der Gerechtigkeit Gottes. Du kannst sie dir nicht erarbeiten. Du kannst nur mit leeren Händen zu Jesus kommen und sagen, ich brauche sie und ich vertraue auf deine Gerechtigkeit. Dann kannst du sie geschenkt bekommen, aber du kannst sie dir nie erarbeiten, nie. Und das ist so tragisch, dass Israel das versucht hat und sie sind kläglich daran gescheitert, weil es nicht aus Glauben, sondern als aus Werken geschah. Und in den nächsten Versen geht Paulus weiter auf die ablehnende Haltung gegenüber dem Evangelium ein seitens der Juden. Vers 32, sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Paulus zitierte den Propheten Jesaja. Und ihr Lieben, wir müssen wissen, der Stein des Anstoßes ist eine Person. Weil in Vers 33 steht, wer an ihn glaubt. Der Stein des Anstoßes ist Jesus Christus und das Heilsangebot, was Gott auch eben dem Volk Israel mit dem Messias gemacht hat. Ich lege einen Stein in Zion, baut auf diesem Stein. Aber anstatt sie auf diesen Stein gebaut haben, haben sie sich an diesem Stein gestoßen. Sie haben den Messias verworfen, sie haben ihn angespuckt, sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Und somit ist der Stein für Israel ein Stein des Gerichts geworden. Das ist eine Tragödie, eine absolute Tragödie. Schaut euch mal den Brückenpfeiler auf dem Bild an. So ein Brückenpfeiler ist ziemlich massiv. Er hält eine ganze Brücke. Dafür ist er da, um einer Brücke Halt zu geben. Aber leider, und das kann man googeln, gibt es immer wieder gerade tödliche Verkehrsunfälle, bei denen Autofahrer gegen einen Brückenpfeiler rasen. Viele Menschen gibt ein Brückenpfeiler Halt, für andere Menschen wird er zum Verhängnis. Und genau das ist das, was Jesus ist. Jesus bestimmt dein Schicksal. Entweder ist er derjenige, auf den du baust, der dir Halt gibt im Leben, oder er ist derjenige, an den du dich stößt und scheiterst. Man kann nicht neutral gegenüber Jesus stehen. Dazu ist Jesus viel zu exklusiv in seinem Anspruch, viel zu radikal. Jesus sagt, ich bin der einzige Weg in den Himmel. Und wenn du in den Himmel kommen willst, musst du dein eigenes Leben aufgeben. Du musst dein Leben verlieren, damit du das wahre Leben findest. Da gibt es nur zwei Reaktionen. Entweder du sagst, nein, will ich nicht. Oder du sagst, ja, dich brauche ich. Jesus bestimmt dein Schicksal. Entweder ist er der Stein, der dir Halt gibt, oder er ist der Stein, an dem du dich stößt. Eins von beiden. Es gibt keinen Mittelweg bei Jesus. Entweder du baust gerade auf ihn, oder du stößt dich an ihn. Immer eins von beiden. Meine Frage an dich heute Morgen, auf welcher Seite befindest du dich? Baust du auf Jesus, oder stößt du dich an ihm? Ist sein Anspruch in der Bibel für dich ein Dorn im Auge? Und du würdest gewisse Bibelverse am liebsten mit einer Rasiermesserklinge aus der Bibel schneiden, aber du weißt, es ist wahr. Es ist der Anspruch Jesu für dein Leben. Leider haben sich die Juden an Jesus gestoßen und deswegen betet Paulus für sie. Kapitel 10, 1 bis 3. Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie errettet werden. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht mit rechter Erkenntnis. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten, und ihre eigene aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Paulus bezeugt den Juden, den religiösen Menschen, dass sie sehr viel Eifer haben. Ist heute nicht anders. Religiöse Menschen können manchmal sehr viel Eifer haben. Und Paulus kennt seine eigene Vergangenheit als Jude, als Pharisäer. Er hatte so viel Eifer, aber nicht die Erkenntnis darüber, wer Jesus ist und dass Jesus allein retten kann. Er sagt, die Juden wollen Gott gefallen, aber sie erkennen nicht, leider nicht, worum es geht. Wie zeigt sich das? Paulus macht hier drei Aussagen. Einmal, sie erkennen Gottes Gerechtigkeit nicht. Gottes Gerechtigkeit wird im Evangelium offenbar, sagt Römer 1, 16 und 17. Nämlich, dass Gott nicht nur gerecht ist, sondern dass er gerecht spricht, den, der glaubt. Und das haben die Juden leider nicht erkannt. Stattdessen, sagt Paulus, sie wollten ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten. Durch verschiedene Werke, durch Opferriten, durch Beschneidung, durch Wasch- und Reinigungsrituale. Und drittens, sie haben sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Weißt du, wie man sich der Gerechtigkeit Gottes unterwirft? Indem man erkennt, dass man selbst keine hat. Dass man selbst keine hat und dass man seine Gerechtigkeit braucht. In dem Moment unterwirft man sich seiner Gerechtigkeit. Das haben die Juden nicht getan. Das ist eine Tragödie, denn das Urteil lautet, Gerechtigkeit verfehlt. Weißt du, es gibt auch heute so viele Menschen, die so eifrig sich darum bemühen, gut zu sein vor Gott. Die sich so eifrig darum bemühen, von Gott angenommen zu werden. Aber letztendlich bauen sie immer wieder auf ihre eigene Gerechtigkeit. Wir Menschen neigen dazu, etwas zu tun, damit wir uns selbst auf die Schulter klopfen können. Ich bin okay, ich bin gut, ich gehe in die Kirche, ich gehe sogar regelmäßig in eine Freikirche. Ich bin im Livestream immer dabei. Aber wenn das ein Versuch ist, seine eigene Gerechtigkeit irgendwie aufzubauen, dein Heil ein bisschen näher zu kommen, wirst du scheitern. Andere Menschen versuchen es durch soziales Engagement. Ich setze mich ein für Arme, damit wir uns nicht falsch verstehen. Das ist sehr, sehr gut, wenn man sich für Arme einsetzt. Aber wenn du es tust, damit Gott dich annimmt, bist du auf dem Holzweg. Andere Menschen suchen in einer Ideologie Gerechtigkeit. Ich ernähre mich vegan. Also damit keine Missverständnisse entstehen, das ist okay, wenn du dich vegan ernährst. Es sei denn, du verbindest damit eine Ideologie und du sagst, ich will rein sein, innerlich, und ich kann mir auf die Schulter klopfen, ich bin ein guter Mensch, weil ich nichts von Tieren zu mich nehme. Ein Versuch, eine eigene Gerechtigkeit aufzubauen. Das sind die neuen Speise- und Reinheitsgebote, durch die man seine eigene Gerechtigkeit aufbauen will. Klimawandel, wir als Gemeinde sind dafür, dass wir die Schöpfung, wir sollten sie bewahren. Aber wenn es jetzt so weit geht, zu sagen, ich will gerecht sein, deswegen darf ich kein CO2-Sünder sein, Hauptsache ich komme immer sauber von A nach B, dann kann das zu einem Bauen auf deine eigene Gerechtigkeit werden. Es wird ganz verschiedene Facetten, aber wir Menschen suchen immer etwas, womit wir uns selber auf die Schulter klopfen können und sagen können, ich bin gut. Und Paulus sagt, das funktioniert nicht. Sie haben ihre eigene Gerechtigkeit versucht aufzurichten und sind kläglich gescheitert. Lass mich dir heute Morgen mal folgende Frage stellen. Versuchst du gerade deine eigene Gerechtigkeit aufzubauen? Hängst du irgendwie an deiner eigenen Gerechtigkeit? Vielleicht kann das sogar einen sehr frommen Anstrich haben. Und ich sage das bewusst mal leicht provokativ. Ich bete viel, ich lese viel in der Bibel, ich diene viel, deswegen wird Gott mich annehmen. Nein, nicht deswegen. Das ist ein Versuch, auf deine eigene Gerechtigkeit zu bauen. Nur Jesus rettet, nur er, nur seine Gerechtigkeit. Wir haben keine Gerechtigkeit. Aber genau das ist die Möglichkeit und deswegen ist die Rettung viel näher, als wir denken. Wir können seine Gerechtigkeit geschenkt bekommen. Und das führt uns zum zweiten Punkt der Predigt. Die Möglichkeit. Rettung ist näher, als du denkst. Vers 4. Denn Christus ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Das griechische Wort, das hier mit Ende übersetzt wird, lautet Telos. Und das kann entweder mit Ende oder mit Ziel übersetzt werden. Und wenn ihr eine Bibelausgabe dabei habt, ich empfehle euch übrigens immer, eure eigene Bibel zum Gottesdienst auch mitzunehmen und da reinzuschauen, dann werdet ihr feststellen, einige Übersetzungen übersetzen hier mit Ziel. Christus ist das Ziel des Gesetzes und andere Übersetzungen sagen, Christus ist das Ende des Gesetzes. Und wisst ihr was? Beides ist richtig. die neue Elberfelder macht daraus Endziel und formuliert und kombiniert das. Sehr, sehr gut übersetzt. Christus ist das Ende des Gesetzes inwiefern? Er hat den Fluch des Gesetzes beseitigt, indem er am Kreuz zum Fluch für uns wurde. Wir können direkten Zugang haben zu Gott ohne Reinigungsrituale. Der Vorhang ist zerrissen. In dieser Weise müssen wir keine Opfer mehr bringen, weil Christus das Opfer ist. Insofern ist Christus das Ende des Gesetzes. Aber Christus ist auch das Ziel des Gesetzes. Römer 7, Vers 7 sagt, dass wir nur durch das Gesetz erkennen, dass wir Sünder sind. Das heißt, das Gesetz will uns zu Jesus treiben. Galater 3 sagt, das Gesetz ist ein Zuchtmeister auf Christus hin. Und insofern ist Jesus auch das Ziel des Gesetzes. Das ganze Gesetz will uns zu einem Retter schieben. Du brauchst einen Retter. Du brauchst einen Retter. Und diese Rettung besteht darin, dass wir uns im Glauben an ihn wenden. Dann bekommen wir seine Gerechtigkeit. Paulus stellt jetzt in den nächsten Versen die Gerechtigkeit aus dem Gesetz und die Gerechtigkeit aus dem Glauben gegenüber. Und es wird ein bisschen anspruchsvoll, nicht nur Römer 9, sondern auch Römer 10 ist nicht ganz ohne, theologisch. Aber wir tauchen mal ein in die Details. Römer 10, Vers 5. Paulus sagt, denn Mose beschreibt die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz ist. Jetzt zitiert er 3. Mose 18, Vers 5. Der Mensch, der diese Dinge, also das Gesetz, getan hat, wird durch sie leben. Das sagt die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Ich möchte von vornherein etwas klarstellen, was dieser Vers nicht sagt, ist, dass man das ewige Leben bekommt. Hier geht es nicht um das ewige Leben in 3. Mose 18, Vers 5. Weil dann würde es ja zwei Heilswege geben, im AT und im NT. Im AT, durch das Halten des Gesetzes, bekommst du das ewige Leben. Im Neuen Testament, durch den Glauben bekommst du das ewige Leben. Genau dagegen argumentiert Paulus im Römerbrief ja die ganze Zeit. Wie ist Abraham gerecht geworden, Römer 4? Durch den Glauben. Habakuk, das Zitat, was er anführt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Es war auch im Alten Testament so, ewiges Leben durch den Glauben. Durch den Glauben, diesmal noch im Hinblick auf den zukünftigen Messias. Aber wie ist dieser Vers zu verstehen? Wenn wir uns den Kontext mal anschauen, in 3. Mose 18, Vers 5, geht es um den Segen. Im Alten Testament war Segen und Fluch an das Halten des Gesetzes gekoppelt. Ja? Also Gott hat dem Volk gesagt, wenn ihr meine Gesetze haltet, werde ich euch segnen mit einem glücklichen Leben im verheißenen Land, aber alles diesseits, irdisch. Ja? Ich werde euch Frieden geben, ich werde euch gute Ernten geben. Wenn ihr dem Gesetz nicht gehorcht, dann wird der Fluch auf euch kommen, die Pest, Hunger und Tod. Das war Segen und Fluch im Alten Testament. Und wenn dieser Vers sagt, derjenige, der sich an das Gesetz hält, wird dadurch leben, möchte der Vers sagen, ihr werdet das Leben genießen können im verheißenen Land, irdisch. Die Gerechtigkeit aus dem Glauben, die wird jetzt dem gegenübergestellt, hat ein ganz anderes Niveau, denn sie bezieht sich auf das ewige Leben und sie ist nicht daran gekoppelt, etwas einhalten zu müssen. Paulus sagt in den Versen 6 bis 8, die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt, sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, das ist Christus herabführen. Oder wer wird in den Abgrund hinabsteigen, das ist Christus aus den Toten heraufführen. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Ihr Lieben, hier passiert etwas Spannendes. Paulus zitiert 5. Mose 30, 11 bis 14. Und diesen Vers, den müssen wir uns jetzt mal durchlesen. Ja, den ursprünglichen Text, den Paulus hier zitiert. Ich lese. Da sagt Mose in der Wüste, also wir sind jetzt gedanklich alle in der Wüste, ja? Wir stellen uns Mose vor, wie er zu dem Volk spricht. Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebiete, ist nicht zu wunderbar für dich und ist dir nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer wird für uns in den Himmel hinaufsteigen und es uns holen und es uns hören lassen, damit wir es tun. Und es ist nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer wird für uns auf die andere Seite des Meeres hinüberfahren und es uns holen und es uns hören lassen, dass wir es tun. Sondern ganz nah ist dir das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen, um es zu tun. Mose ist hier kurz vor seinem Tod. Und Mose ermutigt das Volk nochmal daran, das Gesetz zu halten. Und er sagt mit anderen Worten, das Gesetz ist auch nicht zu rätselhaft. Du musst nicht krampfhaft nach dem Willen Gottes suchen und sogar geografische Suchen unternehmen, wo ist denn jetzt Gottes Gesetz? Du hast es bekommen, du hast es teilweise auswendig gelernt, es ist in deinem Herzen, es ist in deinem Mund, es ist nicht zu rätselhaft für dich. Das ist der historische Kontext. Und guck mal, was Paulus jetzt macht. Jetzt sind wir zurück in unserem Römertext. In 5. Mose 30 geht es um das Gesetz, aber Paulus deutet diese Aussagen auf Christus hin. Wie kann Paulus das machen? Ist das biblische Exegese? Oh ja, denn Paulus nimmt den Grundsatz von Vers 4 mit. Das ganze Gesetz hatte eine Absicht, auf Christus hinzuweisen. Und Christus ist in der Zwischenzeit gekommen, deswegen nimmt Paulus dieses Update mit und deutet das, was in 5. Mose 30 auf das Gesetz bezogen war, jetzt auf den, der das Gesetz erfüllt hat und deutet diese Aussagen auf Christus. Er sagt mit anderen Worten, du musst nicht in den Himmel hinaufsteigen, um ihn zu holen, er ist schon da, er ist schon gekommen. Du musst nicht herabsteigen, um Christus aus dem Totenreich zu holen, er ist bereits auferstanden. Du musst dich nicht krampfhaft darum bemühen, irgendwie den Weg zur Rettung zu suchen, er ist da. Er ist da und zwar in dem Wort des Glaubens, das wir predigen. Die Rettung ist so nah. Wisst ihr, mit dem Alter steigt für Senioren die Risiko eines Unfalls zu Hause. Ich habe mir eine traurige Statistik mal angesehen, beziehungsweise von ihr gehört. Jeder dritte Mensch im Alter ab 65 stürzt einmal im Jahr. Das ist viel. Jeder dritte Mensch ab 65 einmal im Jahr. Das ist vor allen Dingen für die Senioren sehr gefährlich, die alleine leben. Der Klassiker ist ja Oberschenkel-Halsbruch. Auf der Treppe gestürzt. Und dann liegen sie da und können nicht mehr zum Telefon gehen. Daraufhin hat man ein Notrufarmband entwickelt, das man entweder als Armband oder als Kette mit sich tragen kann. Sollte es zum Sturz kommen, muss man nur den Knopf drücken. Und dieser Knopf ist ganz nah. Er ist an der Hand, er ist um den Hals. Rettung ist so nah. Und genau das ist das, was dieser Text sagen will. Du musst nicht dich irgendwie ausstrecken, um ein besserer Mensch zu werden. Das schaffst du sowieso nicht. Und vielleicht denkst du, André, ich bin so weit weg von Gott, er wird mich nie mehr aufnehmen. Der Weg zurück zu Gott ist so weit. Der Text sagt was anderes. Der Text sagt, Rettung ist nahe. Rettung ist so nah, wie dein Herz dir nah ist. Ist ziemlich nah, das eigene Herz. Der eigene Mund ist ziemlich nah. Deswegen denk bitte nicht, dass du so fern bist von der Rettung Gottes, vor allen Dingen, wenn du heute wieder das Evangelium hörst. Glaub nicht, dass es ein Zufall ist, dass du heute das Evangelium hörst. Rettung ist dir nahe. Das ist das, was Gott deutlich machen will. Du musst nichts Erstaunliches leisten, um gerettet zu werden. Du musst nicht erst ein guter Mensch werden, damit Gott dich annimmt. Das ist so eine weit verbreitete Lüge. Rettung ist viel näher, als du denkst. Wie meinst du das, André? Inwiefern hängt das mit meinem Herzen und mit meinem Mund zusammen? Das führt uns zum dritten und letzten Punkt meiner Predigt. Die Rettung. Glaube und bekenne. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Hier wird der Weg zur Rettung schwarz auf weiß niedergelegt. Deutlich. Es geht darum, mit dem Herzen zu glauben und mit dem Mund bekennen. Deswegen ist die Rettung so nah. Dein Herz ist nah, dein Mund ist nah. Im Herzen musst du glauben, mit dem Mund bekennen, dann bist du gerettet. Das ist das, was der Bibeltext sagt. Der Mensch muss glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und mit dem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist. Die natürliche Reihenfolge haben wir in Vers 10. Zuerst der Glaube im Herzen und dann das Bekenntnis mit dem Mund. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, okay, aber was bedeutet es, im Herzen zu glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat? Einmal, wenn es hier um die Auferweckung geht, ist das Kreuz natürlich immer mitgedacht. Es ist ein Heilswerk. Aber es geht darum, wisst ihr, im Herzen, da geht es nicht nur um warme Gefühle. Wenn die Bibel vom Herzen spricht, spricht sie von dem Zentrum der Person. Im Herzen findet Denken, Fühlen, Wollen, Vertrauen und Entscheiden statt. Alles im Herzen. Und es geht darum, dass du dein ganzes Leben Jesus anvertraust, wenn es heißt, im Herzen zu glauben. Nicht nur um ein paar warme Gedanken, nicht nur daran zu glauben, dass es ihn gibt, sondern dass er es für dich getan hat, du es brauchst und ihm dein ganzes Leben übergibst. Darum geht es, wenn die Bibel davon spricht, im Herzen zu glauben. Und dann heißt es hier aber auch, mit dem Mund bekennen. Hier stellt sich die Frage, ist das Bekenntnis mit dem Mund auch wichtig, um gerettet zu werden? In der Bibel liegt die Betonung immer auf dem Glauben. Ja? Und Paulus will hier nicht so einen zweiten Schritt darlegen, so nach dem Motto, der Glaube bringt dir die Gerechtigkeit, aber um das Heil zu bekommen, musst du bekennen. Weil Heil und Gerechtigkeit in Vers 10 austauschbar verwendet werden, als Synonyme. Paulus sagt, das ist ein Ganzes, aber echter Glaube im Herzen wird sich immer mit einem Bekenntnis, wird immer ein Bekenntnis zufolge haben. Ja? Wovon das Herz voll ist, wird der Mund doch übergehen. Wenn du Jesus im Herzen hast, kannst du ihn nicht für dich behalten. Du wirst es anderen erzählen, dass Jesus dein Herr und dein Retter ist. Und genau beides ist entscheidend. Schaut mal, das sagt der Text auch. Der Text sagt, wir müssen Jesus nicht nur als Retter annehmen, sondern auch als Herrn. Es gibt Menschen, die wollen Jesus nur als Retter haben, aber nicht als Herrn in ihrem Leben. Es gibt Menschen, und vielleicht gehörst du zu denen, die wollen so gern die Vergebung haben, weil du mit Schuld in deinem Leben zu kämpfen hast. Aber ganz ehrlich, vielleicht sitzt du hier und willst eigentlich dein altes Leben weiterführen. Dann bist du hier falsch. Dann bist du hier falsch. Wir lehren Herrschaftsevangelium. Es geht darum, Jesus nicht nur als Retter anzunehmen, sondern auch als Herrn anzunehmen. Und dass du dich ihm unterwirfst und ihn ja als Retter annimmst, das, was er für dich getan hat, aber dann im gleichen Moment sagst, Jesus, regiere jetzt mein Leben. Weißt du was, lass dich nicht taufen, wenn du nicht willst, dass Jesus dein Herr ist. Lass dich bitte nicht taufen. Wir wollen nur die Menschen taufen hier in der, es geht uns nicht um Zahlen. Hauptsache viele Menschen taufen. Ach, du glaubst an Jesus, komm ins Wasser. Es geht darum, die zu taufen, die Jesus nicht nur als Retter, sondern auch als Herrn angenommen haben. Bei all den Fehlern, bei all den Schwachheiten, aber das Herz ist auf ihn ausgerichtet. Diese Menschen wollen wir taufen. Und wenn du das willst, wenn du Jesus als Herrn und Retter annehmen willst, dann komm zu ihm. Schaut mal, Paulus hat gezeigt, dass die Rettung so nah ist. Mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Und diese Zusage der Rettung bekräftigt er jetzt nochmal in Vers 11. Denn die Schrift sagt, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Also niemand, der Jesus vertraut, wird irgendwann vor Gott stehen und feststellen müssen, ich habe mein Leben auf Sand gebaut. Niemand wird zu Schanden, der Jesus vertraut. Das ist eine Zusage. Guck mal, was Paulus hier macht. Paulus fängt Vers 11 an, indem er sagt, denn die Schrift sagt. Wisst ihr, woran Heilsgewissheit geknüpft ist? Einzig und allein an die Zusage Gottes in seinem Wort, nicht an deinen Gefühlen. Paulus sagt nicht, ja und übrigens zeigen es auch meine Gefühle, dass ich errettet bin. Paulus sagt, denn die Schrift sagt, wenn du auf Jesus vertraust, wirst du gerettet. Und das ist die Zusage, an die wir glauben. Ich mache immer wieder die Beobachtung, gerade auch in der Seelsorge, dass Christen, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, und in ihrem Leben vielleicht nicht so diese krasse 180-Grad-Wende gemacht haben. Ja, im Sinne von ganz sündig im Heidentum gelebt. Christus greift ein, wie auf der Straße nach Damaskus bei Paulus und wumm, neuer Mensch. Sondern es ist für viele, die in einem christlichen Elternhaus aufwachsen, oft so ein Prozess. Und man erkennt immer mehr. Und meine Erfahrung ist, und vielleicht erlebst du das genauso in deinem Leben, dass diesen Menschen besonders oft Zweifel kommen an ihrer eigenen Errettung. Habe ich damals das Übergabegebet wirklich ernst gemeint? Habe ich die Sünden in dem Ausmaß erkannt, wie ich sie erkennen muss? Bin ich überhaupt wirklich gerettet? Viele Menschen haben sehr viel zu kämpfen mit diesen Gedanken. Ich möchte euch das mal illustrieren mit einem Stuhl. Wenn wir das Heilswerk Jesu, was er auf Golgatha für uns vollbracht hat, jetzt mal einfach nur mal symbolisch hier mit diesem Stuhl vergleichen. Ja? Vertrauen auf sein Heilswerk zeigt sich darin, dass wir uns auf diesen Stuhl setzen. Wir bauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf das, was er getan hat. Und schaut mal, es macht doch keinen Sinn, wenn du auf dem Stuhl sitzt und irgendwann schickt Satan dir die Gedanken und du fängst an, sie zu glauben. Habe ich mich damals so richtig auf den Stuhl gesetzt? Habe ich das Gebet richtig gesprochen? Ich habe nicht geweint. Hätte ich weinen müssen? Ich bin nicht nach vorne gegangen. Ich habe es zu Hause gemacht. Hätte ich nach vorne gehen müssen, damit das echt wäre? Ihr Lieben, das sind doch die Gedanken, die wir immer wieder mal haben. Weißt du was? Entscheidend ist nicht, dass du einen festen Zeitpunkt hast. Entscheidend ist, dass du drauf sitzt. Das ist das Entscheidende, dass du sagst, ich vertraue Jesus mit meinem ganzen Leben. Schau mal, wenn du für dich die Frage beantworten kannst, die ich dir jetzt stelle, glaubst du, dass Jesus für dich gestorben ist, für deine Sünden? Glaubst du daran, vertraust du darauf, dass nicht deine Gerechtigkeit, sondern alleine das, was er getan hat, für dich ausreicht? Und glaubst du, dass er der einzige Weg ist und alles für dich getan hat? Wenn du diese Fragen mit Ja beantworten kannst, bist du errettet. Denn die Schrift sagt, jeder, der an Jesus glaubt, wird nicht zu Schanden werden. J.D. Greer ist ehrlich gesagt einer meiner Lieblingsprediger. Er schreibt hier in diesem Buch Folgendes. Schließlich ist es unwichtig, ob du den Moment deiner Errettung auf einen bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit festlegen kannst. Entscheidend ist, dass du jetzt glaubst. Dein Vertrauen liegt auf Christus. Und das ist alles, was Gott von dir erwartet. Schau mal, mehr erwartet Gott von dir nicht. Vertraue auf das, was er für dich getan hat und du wirst errettet werden. Paulus fügt hier in den letzten Worten den Begriff jeder ein. Und damit kommen wir zu den letzten beiden Versen. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude und Grieche, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Jeder. Jesus ist so exklusiv und zugleich so inklusiv. Jesus sagt, ich bin der einzige Weg, aber jeder darf zu mir kommen und durch mich in den Himmel kommen, zum Vater kommen. Hast du das schon für dich angenommen? Weißt du, vielleicht gehörst du zu den Gemeindekindern, die hier in die Kinderstunde gehen, die in der Jungscha sind oder in der Teenie, aber du hast noch nie dein Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt. Dann lade ich dich heute ein, das zu tun, indem du nicht mehr auf deine Gerechtigkeit baust, auch nicht auf dein christliches Elternhaus, sondern nur auf das, was er für dich getan hat. Dass du zu ihm kommst mit leeren Händen und ihn bittest, ihm seine Gerechtigkeit zu schenken. Das ist die Einladung, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden. Das kannst du jetzt tun. Wir wollen gleich ein Lied gemeinsam singen. Du kannst es vom Platz aus tun, indem du einfach ein ehrliches Gebet betest und sagst, Herr, ich komme mit leeren Händen, vergib du mir meine Sünden. Ich will mich dir anvertrauen. Ich vertraue ganz auf das, was du getan hast. Du kannst natürlich auch am Ende des Gottesdienstes noch zurückbleiben, wenn du ein Gespräch wünschst, aber du kannst es auch jetzt für dich einfach tun im Gebet. Lass uns dazu aufstehen und das Lied gemeinsam singen.